Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt.
Herzlich willkommen bei Insurance Monday. Privatwirtschaftliche Unternehmen, sagt man immer, seien den öffentlichen voraus. Und dann müssten ja auch die privaten Krankenversicherer den gesetzlichen Krankenkassen voraus sein. Ist das wirklich so? Wir haben heute Marc Eichborn bei uns, CDO bei Bitmark, dem IT-Dienstleister für GKV in Deutschland. Er kennt beide Welten, die privatwirtschaftlichen Versicherungsunternehmen und auch die gesetzlichen Krankenkasse, beschäftigt sich stark mit dem Thema New Work und wir freuen uns auf die Einsichten, Informationen und Geschichten, die er uns heute dazu erzählen wird. Bevor wir mit der Folge beginnen, darf ich die weiteren Gäste aus dem Insurance Monday Team vorstellen. Ich bin Alexander Bernhard, bei mir sind Herbert Jansky, Oliver Lauer und Sebastian Langreher. Hallo.
Hallo zusammen. Marc, schön, dass du da bist. Lass uns doch direkt zu Beginn mit dir starten und stell doch dich bitte und dein Unternehmen einmal kurz vor.
Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde. Ich melde mich, heute muss man das ja immer dazu sagen, aus meinem Homeoffice in Bonn. Ich lebe in Bonn mit meiner Familie. Bin seit fast dreieinhalb Jahren der Chief Digital Officer der Bitmark Unternehmensgruppe. Alexander hat es schon angedeutet, wir sind ein IT-Dienstleister, Full-Service-Provider für gesetzliche Krankenkassen, in erster Linie für die IKK, die BKK und die DAK, haben ungefähr 85% aller Krankenkassen bei uns unter Vertrag. Das sind so roundabout 20 Millionen Versicherte, mit denen wir da zu tun haben, die in unseren Kassen sind. Das hört sich jetzt bei 85 Kassen mit 85% irgendwie komisch an und schräg. Es gibt halt nur noch die großen Grünen und die TK und weitere, die dazugehören. Und der ganze BKK-Markt ist letztlich bei uns oder überwiegend bei uns als Service-Provider angebunden. Alexander hat das auch schon ein bisschen angedeutet. Ich kenne beide Seiten. Ich war davor, bevor ich zu Bitmark kam, bei der Zürich, habe dort ein Insurance Lab mit aufgebaut, habe davor als Projektleiter und Produktentwickler im Renten-, Kapitalanlage- und im biometrischen Bereich für die Zürich, für die AXA gearbeitet und ganz, ganz früher habe ich mal als Finanzplaner Ärzte und Juristen bei der Niederlassung betreut. Also sowas wie Praxisbewertungen habe ich da gemacht und Ähnliches. Das passte hervorragend zu dem, was ich danach gemacht habe, weil dann konnte ich die Produktwelt auch aus der Sicht noch besser betreuen. Das mal so ganz kurz zu dem Ritt rückwärts quasi durch den Bau.
Danke, Marc. Wir möchten dich auch noch von einer anderen Seite kennenlernen. Das nennt sich bei uns die schnellen fünf. Das heißt, ich frage und du antwortest. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Dann geht's direkt los. Nummer eins. Kölsch oder alt?
Kölsch, das zweite habe ich gar nicht verstanden.
Sehr gut.
Dann ist klar.
Kilimanjaro oder Mont Ventoux?
Beides. Und zwar
okay, warum?
Mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln. Einmal zu Fuß, gerade vor 6 Wochen, und das andere mit dem Fahrrad, ist aber schon fast 4 Jahre her.
Das hört sich beides schwer nach Bucketlist an, oder?
Ich habe keine Bucketlist, aber wenn man eine Bucketlist hätte, wäre es da drauf, ja.
Okay, mega. Nächstes, Berlin-Marathon oder New York-Marathon?
Auch da wieder beides, das eine 2011 und das andere dieses Jahr zum 5. Mal am 25.09. Es ist immer ein großes Fest in Berlin.
Stark, sehr gut. Wir werden etwas geschäftlicher. Sneaker oder Anzug?
Ich habe Signature-Wear. Ich trage weiße T-Shirts oder Hemden mit dunkelblauen Wollpullovern und dazu mal Sneaker und mal auch vernünftige Schuhe.
Okay, also ich stelle mir jetzt wirklich nur T-Shirt und die Schuhe vor. Naja, gut. Nummer 5. Nummer 5. Jetzt kommt das große Outing. PKV oder GKV versichert?
Das war am Anfang eine Diskussion, die wir ganz schnell abgebogen haben. Ich bin PKV versichert und das seit ich 8 bin oder so.
Okay, danke. Herbert.
Du, danke dir. Jetzt kennen wir dich ein bisschen näher, beziehungsweise unsere Zuhörer kennen dich jetzt auch ein bisschen näher. Wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube, bei deiner Zeit von Zürich. Und seitdem ich dich kenne, weiß ich, dass du für das Thema, über das wir heute sprechen, New Work, da brennst du für. Und insofern, gib uns doch mal den Startpunkt, wann dich dieses Feuer New Work entfacht hat.
Das kann ich gerne machen und das ist relativ einfach. Ich habe irgendwann einen Podcast begonnen zu hören, den Podcast On the Way to New Work, nicht to New York, obwohl es ein Versprecher ist, den die so umgebaut haben. Und dieser Podcast beschäftigt sich mittlerweile in der 300. Folge mit dem Thema New Work, Zukunft der Arbeit. Und das hat mich irgendwie angefixt. In diesem Zeitraum kam auch verstärkt der Fokus in der damaligen Firma, das war bei der Zürich, auf Insurtechs. Und da bin ich relativ schnell ganz klassisch und sehr, naja, wie soll man das sagen, sehr erwartungskonform in Kreuzberg in ein Insurtech geraten, wo es eine Veranstaltung gab, also so wirklich Klischee hoch 10. Wo dieses Thema eben auch schon eine Rolle spielte, wie funktioniert Zukunft der Arbeit heute, wie sieht die zukünftige Arbeit aus und seitdem, das ist jetzt also gut 4,5, fast 5 Jahre her, ist das so mein Steckenpferd geworden.
Ja, das merkt man, weil du sagst, das ist dein Steckenpferd geworden. Wie das Ding angefangen hat, New Work, wo die ersten Leute davon Podcasts aufgenommen haben, die wahrscheinlich nicht so gut waren wie Insurance Monday, aber sicherlich auch hochwertig. Das war ein kleiner Spaß natürlich. Seitdem hat sich ja das Thema verändert. Also inzwischen ist es ja eher Kategorie fast schon Buzzword, um's böse zu sagen. Oder wie ist dein Blickwinkel drauf bezüglich Veränderung?
Ich wollte es vorhin in der ersten Antwort noch nicht einfließen lassen, aber ich bin gar kein Freund dieses Begriffs, zumindest nicht in dem Kontext, wie es heute verwendet wird. Und Buzzword ist, glaube ich, da der richtige Begriff. Wenn man das sich historisch anguckt, dann reden wir hier über eine Idee, die in den späten 70er Jahren von einem deutsch-österreichischen Soziologieprofessor aus Princeton erfunden worden ist, nämlich von Fritjof Bergmann, der in einer Mediation einer schwierigen Situation zwischen General Motors und einem Zulieferer verhindert hat, dass die Hälfte der Belegschaft entlassen worden ist und daraus das Thema New Work, also was können wir noch arbeiten, wie arbeiten wir zielgerichtet an dem, was uns wirklich, wirklich interessiert, vorgegangen ist. Es ist also eher ein soziologischer Hintergrund, der da drin steckt. Und diese Idee ist dann auch nach Deutschland, Europa geschwappt und hat dann einen anderen Anstrich bekommen. Das Schöne ist, dass ich so gut wie nie über New Work rede. Ich rede immer über Zukunft der Arbeit, weil ich nicht glaube, dass der New Work-Gedanke im Kern, so wie Fritjof Bergmann ihn seinerzeit groß gemacht hat, dass der dem entspricht, was wir heute unter Zukunft der Arbeit verstehen, nämlich die Veränderung in der Zusammenarbeit, die Veränderung in Führungsideen und Ähnlichem. Das ist nicht der Kern von New Work, sondern das ist der Kern von Zukunft der Arbeit oder Veränderung der Arbeit. Aber das Buzzword wird vielfach eingesetzt. Und was ich ganz schlimm finde, ist, ich baue einen Tischkicker auf und mache ab 17 Uhr keine Termine mehr und stelle überall Mate hin. Das ist nicht New Work, sondern das ist ein Feigenblatt an der Stelle. Da muss man sehr vorsichtig sein, ob man das als New Work durchgehen lässt.
Ja, finde ich cool. Das heißt, wir gehen heute in Deep Dive runter und lassen Buzzword-Bingo und Klischees ein Stück weit weg.
Marc, also wir kennen uns ja auch schon eine Weile und daher weiß ich, dass du natürlich schon lange in traditionellen privatwirtschaftlichen Versicherern unterwegs warst und jetzt hören wir halt von deiner Tätigkeit hier bei einem gesetzlichen Träger, den ich gar nicht so einschätzen kann, weil noch nie dort gearbeitet oder auch mit denen zusammengearbeitet. Wo siehst du denn die Unterschiede zwischen den gesetzlichen Trägern und dem Privaten? Und wo sind dort die Herausforderungen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite? Und wo ist es ähnlich? Und was mich natürlich noch interessiert, der ja halt auch Beyond Versicherungen gearbeitet hat in Banken und anderen Unternehmen, gibt es auch noch einen Unterschied überhaupt generell von Versicherern, privaten und auch gesetzlichen zu anderen Branchen? Also Medien, Commerce, Banken. Also es ist eine recht umfangreiche Frage, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will.
Ja, fangen wir mal vorne an. Ich kenne beides. Die Hauptherausforderung ist, glaube ich, wenn man in den gesetzlichen Bereich eintaucht, dass die Regularien, und damit meine ich nicht nur Gesetze oder Ähnliches, einfach andere sind. Also nehmen wir mal eine Zürich, eine AXA oder auch eine R&V oder Ähnliches. Egal, ob es nun Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind oder AGs oder GmbHs. Alle agieren erstmal privatwirtschaftlich, sind vielleicht einem Shareholder oder auch einem Eigentümer verpflichtet, können aber letztlich frei handeln. Die Bitmark ist eine Arbeitsgemeinschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir unterliegen strengen Anforderungen, was zum Beispiel die Mittelverwendung angeht. Also jetzt hinzugehen und zu sagen, wir launchen ein neues Produkt und versuchen da den höchstmöglichen Return on Invest rauszuziehen, ist nicht unsere Kernkompetenz und ist auch nicht unsere Kernaufgabe. Unsere Aufgabe ist es, IT für unsere Gesellschafter zur Verfügung zu stellen. Zweiter Punkt ist, ich kann nicht einfach ein Beratungsmandat vergeben, was 2 Jahre läuft, das über 216 und paar zerquetschte 1.000 Euro liegt. Das muss ich europaweit ausschreiben. Auch da habe ich gewisse Engpässe, die ich in der Privatwirtschaft so in der Gestalt nicht habe. Das ist nicht schlimm, dass es so ist, aber es ist halt so und damit muss man leben. Das heißt, die Planungen sind schon andere in der gesetzlichen Welt und sie haben andere Rahmenbedingungen. Wenn wir jetzt auf die Unterschiede der Arbeitsweisen und auch die Unterschiede der Vorgehensweisen gehen, ich glaube, und das ist ja sicherlich auch ein Thema, was wir noch streifen werden, die Innovationsfähigkeit oder auch der Wille, sich zu verändern, der ist bei beiden gleich. Das hängt nicht von der Gesellschaftsform ab, in der ich arbeite, sondern das hängt davon ab, ob die Leute Bock haben, sich zu verändern und was anzuschieben. Da kann man immer Mittel und Wege finden, wie man da vorgeht. Ich bin neulich mal gefragt worden, was ist die beste Ausbildung, um CDO zu werden oder sowas zu machen, was ich mache. Da habe ich mit breitem Grinsen gesagt, ich bin von Hause aus Jurist, ich halte das für die beste Ausbildung, was das angeht, weil ich immer wieder mit den Rechtsabteilungen in den Clinch gehe und sage, sagt mir mal, wo weiß und schwarz ist und dann sagt mir, wo weiß aufhört. Ne? Ich sage dann immer so, dieses Schwarz mit weißen Punkten, das ist der interessante Bereich, in dem ich die Veränderung machen kann. Und den kann ich auch in einem gesetzlichen Rahmen machen. Also von daher ist das stark von den Menschen abhängig. Natürlich gibt es dann Rahmenbedingungen, die sich vielleicht etwas langsamer bewegen, aber wenn ich was bewegen will, dann kriege ich das auch in dem gesetzlichen Umfeld hin. Und dann habe ich da auch keinen Stress, tatsächlich in eine Umsetzung zu kommen. Manchmal dauert es halt einen Tacken länger, aber auch ich habe schon bei meinen vorherigen Arbeitgebern erlebt, dass die Veränderungsbereitschaft auch da nicht so groß gewesen, obwohl das Geld vielleicht zur Verfügung gestanden hätte.
Aber jetzt muss ich da nochmal nachbohren, weil ich ja natürlich auch in dieser Branche unterwegs bin, die nah in Berlin sitzt. Aber du brauchst ja schon andere Skills, auch andere Einstellungen, teilweise, ja, und andere Kontexte, vor allem wenn du stark also mit Politik und Regulatorik zusammenarbeitest. Ist es nicht so, dass du durchaus schon andere Skills und andere Bewerber brauchst als jetzt in der klassischen Versicherungsbranche, gerade wenn man so nah an der Regulierung und an der Regulatorik und an der Politik arbeitet? Und das ist die eine Frage. Und kannst du auch gleichzeitig trotz der anderen Herausforderung die Menschen begeistern für so etwas? Ja, also das ist ja echt eine Mischung aus jetzt Fachlichkeit, Business, Versicherungswesen, aber durchaus, ich weiß nicht, wie nah ihr dran seid mit eurer Bitmark, aber das ist ja schon etwas, was den Menschen von einer anderen Seite beleuchten muss. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ich probiere es mal. Ja, sonst konkretisiere gerne nochmal.
Ja, also du hast ja schon, wenn du vor allem in einem regulierten, stark regulierten Umfeld unterwegs bist, ja, und da Projekte machst, da hast du ja auch sehr viel mit Politik, mit Ministerien zu tun, mit Regulatoren auf europäischer Ebene und so weiter. Und dann musst du halt Technologie verbinden, genau mit diesem Anspruch, nicht nur reines Business Development zu machen, so wie ich es gern hätte, sondern das vor allem auch stark abzustimmen mit Menschen, die in ganz anderen Bereichen sitzen, die ganz anders ticken, die ganz anders vielleicht auch operieren. Und braucht man dafür nicht andere Menschen, weil du sagtest, die sind sehr vergleichbar, die gesetzliche Versicherung und die Privatwirtschaft, braucht man da nicht doch nochmal einen anderen Skillset? Das, also das ist jetzt eine Frage, müssen wir auch nicht das, zu sehr aber in die Tiefe treiben. Nee, ich hätte bloß gedacht, es gibt Unterschiede.
Das, ja. Das ist aber gut, dass du danach fragst. Also die Menschen sind schon unterschiedlich. Ich glaube, nur eine Veränderung, darauf hatte ich geantwortet, eine Veränderung in einem Unternehmen, auch Richtung Zukunft der Arbeit oder Ähnliches, die hängt nicht davon ab, in welcher Unternehmensform ich arbeite, sondern die hängt von den Menschen ab. Wenn wir jetzt auf den Rahmen gucken, in dem wir uns bewegen, dann ist es so, dass wir eine rein deutsche Erfindung sind, ne? Bismarck und 18., 19. Jahrhundert, Sozialversicherungssystem und so weiter. Wir haben natürlich einen europarechtlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber unsere Grundlage ist das SGB, also Sozialgesetzbuch, und da in erster Linie das SGB 5, wo nahezu alle Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse drin normiert sind, und wir sind der technologische Umsetzer für dieses Thema. Wenn man jetzt ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, und das ist meine Aufgabe auch bei der Bitmark ein Stück weit, ist es, welche Player kommen denn von außen in den Markt rein, denen man vielleicht, mit denen man zukünftig agieren muss. Und da sehen wir die Gefahr durch einen der großen Tech-Giganten, ob es nun Microsoft, Amazon oder auch Apple oder ähnliche sind oder eine Google, die sehen wir einfach im Moment noch nicht, weil der Markt, wie du auch schon gesagt hast, so hart reguliert ist, dass du eine ganz große Expertise in diesem Bereich brauchst. Also unsere Menschen, die bei uns die Fachlichkeit machen, heißen Sozialversicherungsfachangestellte. Die lernen 3 Jahre das SGB hoch und runter. Das heißt, die können zu jeder Leistungsart, zu jeder Leistungsform was sagen. Und die bieten auch den fachlichen Input für uns als IT-Dienstleister. Und wir bauen daraus Code. Und das unter anderem Code. Und das ist halt sehr spannend an der einen Stelle. Und das gibt aber auch genug Freiraum, um tatsächlich dann die Systeme entsprechend zu gestalten.
Spannend. Aber lass uns doch mal ganz konkret oder vielleicht in Neudeutsch Best Practice Beispiele angehen, mit denen du erfolgreich Themen hast umsetzen könntest. Also vor allem auch für unsere Zuschauer unter Umständen simplifiziert, verdichtet, um sich dem Thema nähern zu können.
Naja, ich hab zwei Beispiele direkt im Kopf. Fangen wir mal mit dem Beispiel an, wo mein Steckenpferd liegt. Das ist Zukunft der Arbeit. Wir haben es auch so genannt. Es heißt Bitmark Zukunft der Arbeit. Ist eine Erprobungssituation. Und ich habe immer so salopp gesagt, eigentlich interessiert, also ich arbeite zwar gerne mit Menschen und viel mit Menschen zusammen, aber irgendwie Menschen entwickeln wirklich im Sinne von Personalentwicklungsinstrument, das ist nicht so mein Steckenpferd. Und dieses Thema Zukunft der Arbeit oder auch New Work, wenn wir beim Buzzword bleiben, das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, die ich selbst durchgemacht habe und die wir in einem System aufgesetzt haben, von denen ich glaube, dass es gut funktioniert. Und es funktioniert bei uns gut und es funktioniert auch woanders gut, wo wir ähnliche Systeme gesehen haben. Wie funktioniert das? Wir haben innerhalb des Bitmark-Hauses, also wirklich physikalisch, eine Fläche geschaffen, so 250 Quadratmeter, die eben keinen Tischkicker hat, aber entsprechend ausgestattet ist, was die Facilities angeht. Es gibt 5 unterschiedliche Work-Zone-Bereiche, in denen man arbeiten kann. Das eine ist der Glaskasten, da stehen fest installierte Schreibtische drin, 2 Bildschirme, Tastatur, da kann man an großen Excel-Tapeten arbeiten. Da ist auch Ruhe, wenn man dort drin arbeitet. Solange man alleine da ist, darf man telefonieren. Sobald 2 da sitzen, ist davon auszugehen, dass beide in Ruhe arbeiten wollen. Dann haben wir einen großen Bereich, in dem wir sämtliche Möbel beweglich gemacht haben, Schreibtische, eine Sofaecke, große Screens, an denen wir arbeiten können, große Whiteboards, die man da rumschieben kann. Die ganzen Wände sind so zur Verfügung gestellt, dass man an den Wänden arbeiten kann. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Stellen in anderen Unternehmen und auch bei uns selbst eine sehr, sehr große Küche gebaut, wo man mit 10, 12 Leuten vor Corona, jetzt nur noch mit 6 Leuten, in Ruhe essen kann, aber eben auch kleine Meetings abhalten kann, telefonieren kann, mal face-to-face sprechen kann. Wir haben einen kleinen Konferenzraum und wir haben einen großen Workshopraum. Da ist so eine kleine Tribüne drin, da stehen bewegliche Schreibtische drin und Ähnliches. Das ist die Fläche, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube nicht daran, dass Fläche alleine dieses Problem löst. Und wir haben dazu eine Methode entwickelt. Ich habe Change-Pilotinnen und Piloten eingestellt, die den Menschen, die zu uns kommen, unsere Mitarbeiter, tatsächlich mit Methoden helfen. Mein prädestiniertes Paradebeispiel ist, ich bin der schlechteste Scrum Master der Welt. Warum? Weil ich meine Scrum Master Ausbildung gemacht habe, aber nie aktiv als Scrum Master gearbeitet habe. Und genau so haben wir auch gesagt, es nützt nichts, wenn die Leute bei uns 2 Tage oder 3 Tage auf so einer Fläche sind oder am besten nur einer kommt, der das von uns lernt und dann den anderen erklären soll, was es ist. Bei uns ist es so, ganze Teams, also bis zu maximal 10 Leuten, ziehen inklusive der Führungskraft bei uns auf diese Fläche, die ich gerade beschrieben habe, und werden durch den Change-Piloten oder die Pilotin aktiv begleitet in ihrem Arbeitsalltag und lernen zum Beispiel neue Kommunikationsmittel, neue Transformationen im Team, neue Zusammenarbeitsmodelle und können die aktiv über die 6 Wochen in ihr Team einschleifen. Und das ist etwas, was ich bei privaten Unternehmen gesehen habe, was ich dort teilweise gelernt habe. Das ist etwas, was man in gesetzlichen Unternehmen machen kann. Das hat erstmal gar nichts mit der Gesellschaftsform zu tun, sondern das hat was damit zu tun, ob ich Veränderungen erzeugen will, und die erzeuge ich damit. Wir schleusen da immer Teams alle 6 Wochen ein neues Team durch, manchmal auch 2 auf der Fläche, und können damit im Rahmen der Zukunft der Arbeit unseren Mitarbeitern neue Methoden geben. Es gibt einen Kickoff und es gibt am Ende auch noch einen Transformation-Workshop, einen Transitions-Workshop. Wir gehen also zurück mit denen auf ihre alten Flächen und gucken, wie man da was rausholen kann. Ganz klassisches Beispiel: meistens geben die Führungskräfte ihren Schreibtisch und ihr Einzelbüro auf. Gut, jetzt haben wir Beyond Corona auch sowieso Veränderungen, aber auch davor haben die ihr Einzelbüro aufgegeben, haben gesagt, guck mal, da haben wir schon mal unseren kleinen Besprechungsraum für uns im Team und haben da Veränderungen. Insofern glaube ich, diese Veränderung ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mit solchen Methoden unterfüttern kann. Und auf der inhaltlichen Seite geben wir ganz viel Raum, diese Inhalte dann auch tatsächlich rein zu transportieren in diese neue Arbeit.
Okay, Marc, ich hätte dich verstanden. Du hattest 2 Beispiele als Best Practice, deswegen zögere ich gerade noch. Oder ich war unaufmerksam.
Nein, du warst nicht unaufmerksam, sondern ich habe schon wieder geistig viel zu früh abgeschaltet. Das zweite Beispiel ist eins, was ich auch gemeinsam mit anderen entwickelt habe, und das ist bei uns das Thema, wie bekomme ich denn tatsächlich neue Themen in so eine Branche rein. Und wir machen viel mit Hackathons auf der einen Seite, sowohl in der Branche. Es gibt da so einen jährlich einen großen Hackathon, wo sich die ganze Branche auch übergreifend, nicht nur wir mit unseren Kassen, sondern eben die ganze Branche beteiligt. Wir nehmen selbst an Hackathons teil und schicken unsere Leute dahin, sodass sie aktiv was lernen. Wir machen das intern, sogenannte Service-Hackathons, dass wir sagen, wir entwickeln einen neuen Service für unsere Kunden oder für deren Versicherte und machen das in kleinen Hackathons mit den Kunden. Und gerade diese Formate, die ein relativ schnelles Erzeugen von Veränderungen hervorbringen, die haben sich bewährt, um diesen Veränderungsprozess in Gang zu bringen. Und interessanterweise ist es so, dass wir auch ein Modell fahren konnten, wo wir ein Team längerfristig zusammengeholt haben, 6 Leute, die dann an einem Thema 6-8 Wochen gearbeitet haben und dann wirklich mit einem kleinen Prototypen daraus gekommen sind. Noch kein MVP, aber ein Prototyp, der dann entsprechend in das Produktmanagement oder auch in die weiteren Entwicklungspfade reingegeben werden kann, aber der sauber vertestet ist mit den Versicherten der Kassen, mit der IT, in der Customer Journey sauber abgebildet ist, so dass wir da, glaube ich, einen ganz guten Effekt erzielen. Und diese beiden Komponenten, also Veränderung der Menschen über die Zukunft der Arbeit und diese kleinteiligen Angebote zeitlich gesehen, auch wenn man sich einen ganzen Tag oder 2 rausnehmen muss für so einen Hackathon, oder auch so Kleinprojekte zu Prototypen, führen dazu, dass wir die Veränderungen eigentlich ganz gut vorantreiben können. Auch wenn die gesetzlichen Grundlagen, siehe Koalitionsvertrag und Ähnliches, dann immer auch noch einen Rahmen geben.
Okay, verstanden. Das ist ja so die Richtung aus New Work kommend. Was sind da so Best-Practice-Ansätze, Methodik und so weiter? Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das besser vorstellen können. An welchen Themen arbeitest du denn als CDO der Bitmark so ganz konkret? Also auch als Branche, woran arbeitet ihr ganz konkret? Was sind da so die Metathemen? Alle reden über den freien Fluss von Daten. Die EU will da vorne weggehen. Sind das so die Themen, Gesundheit und Prävention? Oder geht es bei euch auch um den Mangel an Fachkräften? Oder wie ist das bei euch?
Also spontan hätte ich gesagt, das größte Thema dieses Jahr ist das Thema Pflege. Pflege steht fast im Mittelpunkt, auch steht auch im Koalitionsvertrag, wenn ich es richtig weiß, durchaus an exponierter Stelle, weil da haben wir nicht nur die Knappheit an Pflegenden, sondern auch die ansteigende Kurve der zu pflegenden Personen, sodass wir da an Lösungen arbeiten, das voranzutreiben. Das ist sicherlich eines der Metathemen. Das Thema Daten, was du angesprochen hast, das bespielen wir jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren. Wir haben vor 3 Jahren eine sogenannte Data Science Factory gegründet. Da bauen wir nach dem gleichen Modell, was ich eben beschrieben habe, die Modelle, die Themen auf. Das heißt, wir rufen Challenges aus und sagen, okay, das könnte ein Thema sein, was interessant ist für unsere Versicherten oder für die Versicherten unserer Kunden, für unsere Kunden und für uns. Und dann geht man da gemeinsam in die Entwicklung von Prototypen, auch von MVPs oder von Services. Da haben wir das Thema Daten schon ganz relativ früh aufgenommen. Die Herausforderung, das wissen, also viele haben das Gefühl, dass es so ist, aber viele wissen es nicht. Datenschutz, GDPR und Ähnliches, das ist schön. DSGVO, auch super. Wir reden hier über Gesundheitsdaten und Gesundheitsdaten genießen den höchsten Schutz in Deutschland oder einen nochmal deutlich darüber liegenden Schutz in Deutschland, als man den vielleicht mit DSGVO oder GDPR erreicht, so dass wir da natürlich ein extrem sensibles Thema haben, an dem wir arbeiten. Und da ist, da muss ich jetzt Olli wieder ein Stück weit recht geben, da ist die Veränderungsgeschwindigkeit relativ langsam, auch wenn viele diese Daten nutzen wollen. Gerade gestern noch eine Statistik gelesen, je höher der Bildungsgrad, desto eher sind die Leute bereit, ihre Daten für Gesundheit oder Medizin preiszugeben. Allerdings in der Regel, ich meine, es wären 69% oder 70% gewesen, nur zweckgebunden. Also in der Gestalt, dass man sagt, ich gebe nicht, mach nicht den Haken auf grün in meiner elektronischen Patientenakte oder sonst irgendwas und alle Daten können genutzt werden, sondern konkrete Forschungsprojekte oder Forschungsanstalten, so ein Fraunhofer oder so, die eine entsprechende Legitimation haben, die dann sagen, okay, damit machen wir diese und jene Forschung. Dafür sind die Leute sehr bereit, ihre Daten preiszugeben. Aber das ist noch ein Thema, wo wir, glaube ich, noch einen wirklich langen Weg zu gehen haben, bevor wir da zu einem optimalen Rahmen kommen.
Okay, verstanden. Dann, wir hatten es ja vorhin von dir schon gehört, dass du sozusagen Gewächs aus sowohl privaten Unternehmen als auch aus jetzt gesetzlichen Trägern bist. Was können denn GKVen von PKVen lernen? Und umgekehrt. Ja, ich habe vorhin verstanden, dass du sagst, es geht gar nicht so sehr um die Organisationsform. Das ist es gar nicht so sehr. Aber hast du auf Basis deiner Erfahrung vielleicht doch Arbeitsweisen kennengelernt, die in der einen oder in der anderen Welt sozusagen dem jeweils anderen hilfreich erscheinen? Organisationsstrukturen oder so etwas?
Ja, ich hatte mit so einer Frage gerechnet und habe mich auch in der Vorüberlegung schwer damit getan, eine Antwort mir im Kopf parat zu legen.
Das ist wenn nicht schlimm.
Nein.
Ich gebe mal einen drauf. Wo komme ich her? Mein Eindruck ist, dass in den GKVen mit dem Thema EPA angefangen wurde. Das heißt, dass dort schon eine gewisse Denkweise im Umgang mit Daten sozusagen, ja, damit man diese Themen umsetzen kann, schon viel, viel mehr gegeben ist, als das womöglich mit dem Stichwort Open Insurance bei PKVen der Fall ist. Würdest du dem zustimmen? Würdest du sagen, jawohl, hier hat man schon mehr so ein Data-Driven Mindset etablieren müssen, um diese Themen zu erschlagen, als das womöglich in einem PKV-Unternehmen der Fall wäre? Oder ist das Quatsch?
Nee, das ist kein Quatsch. Wenn wir genau bei der EPA bleiben, ist das ein sehr schönes Beispiel dafür, dass gesetzliche Vorgaben, und wir alle wissen, oder ich kann es für die Hörer ja auch nochmal kurz ausführen, Die elektronische Patientenakte musste am 01.01.2021 von allen Kassen angeboten werden. Das war ein Pflichtprogramm. Das war auch strafbewehrt. Wenn man das nicht angeboten hat, musste man Tag für Tag Strafen zahlen als Krankenkasse. Und das war eine gesetzliche Vorgabe. Und die gesetzliche Normierung, die dahinter steckt, ist auch 1:1 so umzusetzen. Das heißt, eine EPA einer Krankenkasse A ist genauso wie die EPA einer Krankenkasse B. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Auch die Art und Weise, dass wir damit losgegangen sind, ist gut. Die privaten Krankenkassen sind hier einen anderen Weg gegangen. Die haben sich an diesem EPA-Thema nicht beteiligt. Sie waren auch nicht verpflichtet dazu und merken jetzt aber, dass die grundsätzliche Systematik sinnvoll ist und fangen langsam an, auch entweder EPA-ähnliche Konstrukte oder wirklich EPA selbst, weil das ein technischer Kern ist, auch in ihre Systeme zu implementieren. Da sind die Krankenversicherungen, die privaten, etwas hinterher, auch wenn sie vielleicht eine größere Freiheit hätten. Ich glaube, das Thema EPA ist kein optimales Thema, um zu sagen, wir haben digitalisiert und sind da schnell vorangegangen. Da haben wir sicherlich noch ganz großes Potenzial nach oben. Aber wenn man sich den Plan anguckt, wir sind im Moment bei EPA 2.0, die ist am Anfang diesen Jahres ausgerollt. Zur Mitte des Jahres werden wir die nächsten Features ausrollen. Das ist dann 2.5. Am Ende des Jahres steht auch der Plan schon wieder fest, was wir in 3.0 ausrollen müssen. Und so gibt es für die nächsten 3-4 Jahre schon festgelegte Themen, die in der EPA zum Tragen kommen müssen. Und wenn die mal alle realisiert sind, dann wäre der Gap zu privaten wirklich groß. Wir gehen davon aus, dass die privaten an vielen Stellen eben ähnliche oder gleiche Konstrukte jetzt sehr schnell rausheben und dann eine Vergleichbarkeit entsteht. Bei der Innovationsfähigkeit bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eben schon mal hatte, Sebastian, dass die Freiheit im Umgang mit Mitteln einfach an der einen oder anderen Stelle eben auch eine echte Freiheit dann ist und wir da an der einen oder anderen Stelle langsamer agieren können oder müssen, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch die Innovationen entsprechend heben können, weil das ist meine Rolle ein Stück weit auch als CDO, diese Innovationen mitzuheben.
Wenn ich jetzt noch etwas tiefer auf das Thema EPA gehe, es gibt ja immer wieder die Aussage von den Krankenversicherern und Krankenkassen, dass man viel stärker auch in Prävention und als sozusagen Kümmerer für die Gesundheit der Versicherten wahrgenommen werden möchte und nicht einfach nur bezahlen und gegebenenfalls Leistungen ablehnen will. Gibt es da einen Zusammenhang? Hilft der EPA da auch das, was die Versicherten von den Versicherern wollen, zu ändern? Und siehst du hier weitere Trends, die in diese Richtung gehen?
Ja, ist ja fast ein bisschen aufklärerisch, was jetzt hier auch so läuft Richtung GKV. Wenn man sich die GKV anguckt und man vergleicht die Kasse A mit der Kasse B, dann wissen viele Leute nicht, vielleicht wissen es doch viele Leute, dann muss ich meine Meinung da ändern, dass irgendwie 94-95% der gesetzlichen Leistungen eben gesetzlich festgeschrieben sind und nur ein ganz kleiner Teil eben über die sogenannten Satzungsleistungen sich tatsächlich unterscheidet. Und diese Veränderung vom Payer zum Player, das ist ja das, was du, Alexander, jetzt auch angerissen hast, also zu sagen, ich bin nicht nur derjenige, der bezahlt als GKV, sondern ich bin auch derjenige, der sich kümmert. Das sehen wir jetzt ganz stark in der Pflege. In der Pflege ist es so, dass wir ein wahnsinnig kostenintensives Thema haben. So ein Pflegeplatz in der Stufe 3 oder Stufe 4, der kostet dann irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Genauen Beträge habe ich nicht im Kopf. Und diese Kosten werden erstmal übernommen und müssen irgendwie bezahlt werden. Aber tatsächlich ist es oft so, dass die Menschen ja auch noch mehr wollen. Sie wollen eine menschliche Pflege, sie wollen einen vernünftigen Service, sie wollen nicht für jede zusätzliche Leistung überall hinrennen. Und da sind wir mit der EPA natürlich einen guten Weg in diese Richtung gegangen, auch wenn die EPA an sich dieses Element gar nicht leistet, da sie aber stark natürlich endgerätgetrieben ist, also auf dem Smartphone liegt und jetzt perspektivisch erst auf den Rechner kommt, auf dem Smartphone liegt, sind natürlich die Prozesse rund um die gesetzlichen Krankenkassen und um ganz viele Themen stärker in den Fokus geraten, die auch aufs Smartphone zu bringen und miteinander zu vernetzen. Insofern war die EPA absolut der richtige Weg. und der richtige Wegbereiter an der Stelle. Aber auch da ist es wie bei vielen Dingen, wir sind da noch ein Stück weit nicht so weit, wie ich mir das persönlich vorstellen würde und wie man vielleicht sein könnte, wenn ich ein vergleichbares privates Konstrukt aufsetzen würde. Da hätte ich wahrscheinlich eine höhere Entwicklungsgeschwindigkeit.
Und jetzt natürlich auf der anderen Seite, sage ich mal, dass ist es natürlich so, dass in den gesetzlichen Krankenkassen 90% der Leute sind, in den privaten sind 10%. Das heißt, selbst die kleinste gesetzliche Kasse hat ja typischerweise mindestens so viele Versicherte wie große private Krankenversicherer. Und mit der Masse kannst du ja auch schon viel machen. Oder wie siehst du das?
Ja, das, also da sind wir natürlich gebrannte Kinder und da darf ich darüber berichten, dass es nicht so ist. Also die kleinsten BKK, die es aus dieser ganz frühen Zeit der 90er noch gibt, die liegen so, boah, ich hoffe, jetzt grabe ich die Zahlen richtig, die liegen zwischen 10.000 und 15.000 Versicherte. Also das sind die Kleinstkassen, die noch existieren, die zwar größer fusioniert werden Zug um Zug oder sich größer fusionieren, weil sie sagen, wir wollen einfach auch diese Effekte, von denen du sprichst, rausholen. Aber es gibt tatsächlich noch diese kleinen Kassen. Und auch da ist dann die Veränderungsmöglichkeit eher kleiner. Da ist eher eine DAK mit 5 Millionen Versicherten oder eine IKK Classic, die auch über 3 liegt, stärker Veränderungstreiber. Und die Kleinen partizipieren dann in unserem Konstrukt. Da kommen wir wieder zum Bitmark-Konstrukt zurück. Also wir haben von so einer kleinen Kasse, die irgendwie 10.000, 15.000 Versicherte hat und vielleicht einen Stab von insgesamt 3 oder 4 Mitarbeitern, bis hin zu einer DAK, die irgendwie im Bereich von 5 Millionen und mehr liegt. Und dann auch im Bereich von x-tausend Mitarbeitern haben wir einen breiten Spreiz. Und vielfach ist es so, dass die größeren und mittleren Kassen die Veränderung treiben und die kleineren davon sehr gut partizipieren können. Und ich glaube, dass das Volumen, also das finanzielle Volumen in der privaten Krankenversicherung anders getrieben ist als in der gesetzlichen und auch anders handhabbar. Also ich kann es halt freier gestalten. Auch selbst wenn man sich eine Otto Nova anguckt, ganz kleiner direkter Online-Versicherer im PKV-Bereich, mit denen wir auch schon ein paar Mal Kontakt hatten, da gibt es eben andere Möglichkeiten, wie ich meine Mittel verwenden kann. Auch nicht unbegrenzt frei, aber eben durchaus mit größeren Freiheiten versehen.
Ja, das glaube ich sofort. Wie ist das denn in dieser Zusammenarbeit, die du beschreibst, um den Bogen zurückzuschlagen zu New Work? Hilft das denn, um dort auch Innovation A zu erarbeiten und dann auch gegebenenfalls unternehmensübergreifend zu erarbeiten und dann auch entsprechend auszurollen?
Beziehst du dich jetzt auf unsere Kunden, also auf unsere 85 Kunden, wo wir es unternehmensübergreifend machen oder mit der PKV?
Ja, genau.
Okay, intern. Intern ist es so, das habe ich vorhin nicht gesagt, die Bitmark ist gegründet von diesen drei Kassenvereinigungen, IKK, VDEC und BKK. Und unsere Gesellschafter sind auch diese Kassen. Das heißt, die sind unsere Kunden und gleichzeitig unsere Gesellschafter. Und für die entwickeln wir letztlich alle unsere Dinge gemeinsam. Das heißt, wenn wir einen nicht sehr spezifischen Service, den jetzt eine Kasse bestellt hat, ausrollen, sondern einen Standardservice, dann bekommen den alle Kassen, die unsere Kunden sind, ganz automatisch zugespielt und können den nutzen. In der Gestaltung ist es oft so, dass eben die größeren Kassen auch eine höhere Innovationsunterstützung leisten können als ganz kleine Kassen. Wobei wir sehr streng darauf achten, dass auch die Kleinen zu Wort kommen und dass wir die nicht an der Stelle dann entsprechend überfahren. Also die Verbindung von klein zu groß ist da im sehr positiven Sinne, was die Entwicklungsmöglichkeiten auf der Seite der kleinen Kassen. Sie können davon partizipieren, aber sie müssen natürlich auch entsprechende Mittel dafür aufbringen.
Und hilft New Work dann in dem Kontext oder hat das da Einfluss?
Also wenn wir jetzt über Zukunft der Arbeit sprechen, dann hängt da ja viel auch so ein Innovationsgedanke dran. Es hängt da dran, wie arbeite ich zusammen, wie arbeite ich auch mit Kunden und Versicherten zusammen. Dann hilft es auf jeden Fall, weil das predigen wir ganz klar. dass diese Zusammenarbeit eben auf eine gleiche Augenhöhe kommen muss, dass diese Zusammenarbeit dann deutlich besser funktioniert, wenn ich mit dem Kunden stärker interagiere. Insofern ja, auf jeden Fall ist das da ein Thema. Und wenn ich selbst, ich hätte jetzt bald gesagt, effizienter arbeite, New Work ist aber, oder Zukunft der Arbeit ist aber kein Effizienzmodell, sondern eigentlich eher ein Modell, in dem ich auch eine höhere Zufriedenheit erzeuge und dann subsidiär wieder in die Effizienz komme, dann hilft es entsprechend auch, Freiräume zu schaffen, in denen ich dann wieder mit dem Kunden sprechen kann.
Vielen Dank, Marc. Als einziger der Techniker hier in dieser Runde oder der was von Technik versteht, bekomme ich aber irgendwie immer die Politikfragen heute. Nichtsdestotrotz, auch diese Frage interessiert mich natürlich. Sie heißt, wie blickst du auf den Koalitionsvertrag? Aber ich würde sie einfach gerne ergänzen. Wie blickst du eigentlich auf existierende Regulatorik und auch kommen? Und das auch aus DE, also deutsche und auch europäischer Sicht. Warum frage ich das? Also ich habe zum Beispiel im Kopf den Data Act, der jetzt kommt, der aus meiner Perspektive durchaus einiges für die Krankenkassen bedeuten kann. Sehr viel Businesspotenzial. Der Digital Market Act, aber auch der Digital Services Act. Also wenn du allein das EU-Paket siehst, was kommen soll, was kommt, und auch das vergleichst mit dem Koalitionsvertrag, mit digitaler Souveränität, mit entsprechendem Data Sharing, Data Ownership, also das mal als Gesamtpaket betrachtet. Wo siehst du da die PKV, nicht die PKV, wo seht ihr euch und welche Chancen und welchen Nutzen wollt ihr daraus ziehen?
Also ich bin nicht der Politik-Spezialist, das schiebe ich mal vorweg, und ich nehme die Frage gleich nochmal auf. Ich würde mal eine an der einen Ecke etwas anders anfangen. So viel gescholten wie der letzte Gesundheitsminister, der es bestimmt nicht leicht hatte mit dieser Pandemie, so viel gescholten wie er aus diesem Thema rausgekommen ist, hat er aus meiner persönlichen Sicht und auch aus der Sicht der Bitmark ein Stück weit etwas sehr Gutes getan. Er ist nämlich hingegangen und hat in der Gesundheit gesagt, wir digitalisieren jetzt. Und zwar digitalisieren wir nicht, wie wir es früher gemacht haben, indem wir Projekte ausgerufen haben. Da haben wir 100 Millionen in das Projekt gekippt und dann war das am Ende der Legislaturperiode tot oder das Geld verbraucht. Und dann hat man da entweder nichts mehr von gehört oder es stand da so ein bisschen wie so eine Ruine oder ähnliches rum. Sondern er hat gesagt, wir packen das in Gesetze und machen die Digitalisierung zu einer Pflichtveranstaltung für alle Beteiligten. Das hat beileibe nicht jedem gefallen in dem Bereich. Weder den Ärzten noch den Krankenhäusern noch uns noch den gesetzlichen Krankenkassen. Aber dieser Schritt in die Digitalisierung aufgrund von Gesetzen ist ein Stück weit unumkehrbar geworden. Mit der neuen Regierung, und jetzt bleibe ich erst nochmal beim Gesundheitssektor allgemein, haben wir natürlich mit Herrn Lauterbach oder Professor Dr. Lauterbach, wie er richtig heißt, haben wir einen stärkeren Fokus auf erstmal die Pandemie gehabt und auf die Gesundheitsthemen, und das Digitalisierungsthema kommt jetzt erst langsam aus dem Koalitionsvertrag zu uns an. Die Dinge, die du angesprochen hast, die flankieren wir ganz intensiv an unterschiedlichen Stellen. Ein Beispiel ist da das Thema Identity und Access Management. Wenn da Dinge passieren, die uns das Leben, ich will es mal so ein bisschen salopp formulieren, zum Beispiel bei der EPA vereinfachen und wir darauf zurückgreifen können, dann ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Zu den Daten-Dingen, die du erwähnt hast, da muss ich ehrlicherweise die Flügel strecken und sagen, bin ich viel zu wenig drin. Jede Art von Datennutzung, die wir unterstützen können, gucken wir uns immer sehr genau an und bieten dann für unsere Kunden und deren Versicherte entsprechende Lösungen. Ich glaube, dass wir da insbesondere in Deutschland, aber auch in Europa noch einen guten Weg gehen können. Ich war vor 3 Jahren in Estland und habe mir dort das System angeguckt, was ja komplett auf einer Open Source liegt, wo ich bis heute den Code mir in GitHub angucken kann, auf dem die ihr komplettes Verwaltungssystem, also echtes öffentliches System aufgebaut haben. Und die sind da im Mindset und in der Umsetzung ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube, wenn wir da sukzessive hinkommen, dann hätten wir einen wirklich großen Gewinn gemacht. Und das, was da flankiert, Olli, das sind, glaube ich, die richtigen Dinge, die dann die Basis bilden, um unsere Services da draufzusetzen oder die Services für unsere Kunden.
Marc, musst du dir echt angucken. Also ich bin natürlich jetzt sehr nah dran an Digital Identity. Das ist ein Riesen-Case für euch. Von euch sind auch echt viele Leute dabei, auch auf EU-Ebene oder DE-Ebene, aber jetzt auch der Data Act. Ne? Also die Weitergabe, das ist sozusagen das PSD2 für die Krankheits- und Gesundheitsdaten. Ja, Open APIs und all die großen Big Techs müssen die entsprechend rausgeben, automatisch in Echtzeit. Also da kann man durchaus was extrem interessantes denken.
Ich will dir ein Stück weit widersprechen an einer Stelle. Ich glaube, das ist alles richtig, diese Grundlagen zu schaffen. Wir haben es vielfach nicht geschafft, guck dir Impfung an und Ähnliches, die Menschen auf dem Weg mitzunehmen. Weil das ist schön, wenn ich die Grundlagen geschaffen habe, aber wenn sie keiner nutzen will oder er nicht versteht, welchen Nutzen sie generieren für ihn, dann wird es extrem schwierig. Und da tun wir uns, jetzt nicht wir als Bitmark, sondern wir als Deutsche uns immer schwer, da eine vernünftige Kommunikation und Ähnliches draufzusetzen. Insofern, ich bin hundertprozentig bei dir. Du wirst von mir nie was anderes hören, als zu sagen, wir müssen diese Dinge angehen. Aber ich glaube, wir müssen sehr sensibel die am Ende die Mehrwerte da rausbekommen sollen, dann auch tatsächlich sauber informieren. Und da krankt es nach meinem Gefühl an der einen oder anderen Stelle bei uns im System noch ein bisschen.
Das ist ja die perfekte Überleitung, denn da würde ich gerne nochmal ansetzen, Marc. Welchen Wunsch hättest du denn, wie man dir dein Leben leichter machen kann, deine Themen leichter machen kann, an die Politik, an uns als Gesellschaft, an uns als Datenmuffel oder Datenschutz-Nerds oder so? Was würde deine Themen beflügeln? Und ich meine jetzt nicht die größeren Schuhe, damit du den Marathon schneller läufst, um schneller wieder im Büro zu sein und zu arbeiten. Aber was macht dein Leben, was würde dein Leben leichter machen, wenn du da Wünsche frei hättest?
Ja, also das, was ich gerade, im Prinzip das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, wenn wir es schaffen, besser zu kommunizieren, welche Vorteile sich für alle aus diesen Dingen ergeben, dann haben wir, glaube ich, eine schnellere Umsetzung und dann hätten wir auch mehr Zufriedenheit in den Themen. Also als Beispiel, die EPA. Die EPA ist auf einer Basis aufgesetzt, die relativ komplex technologisch ist. Sie ist nach vorne raus, aber mit einem Smartphone gut handelbar. Wenn man viel früher in der Kommunikation geht, wenn man die Vorteile daraus hervorbringt und sagt, okay, Stufe 1 ist noch nicht der absolute Bringer, aber wir fangen mit Stufe 1 an, wir entwickeln sequenziell, es gibt folgenden Plan, also dieser Plan ist mir bekannt und wenn ich euch den zuspiele, dann guckt ihr da einmal drauf und sagt, ja, der macht Sinn. Aber auch in der breiten Kommunikation kann man solche Themen vielleicht mehr angehen und sagen, der erste Schritt, guckt es euch an, könnt ihr vielleicht nur eure Arztberichte ablegen. Aber im zweiten Schritt schon kommt der Impfplan dazu oder ein Medikationsplan oder sonst irgendwas, wo dann sich Mehrwerte tatsächlich generieren. Da sind wir einfach nicht gut genug. Und damit meine ich nicht wir als Bitmark, sondern insgesamt in der Aufstellung. Und da würde ich mir wünschen, das würde mir auf jeden Fall das Leben erleichtern, dass wir da eine bessere Kommunikation von Anfang an aufsetzen. Thema Impfen, RNA-Impfstoff und Ähnliches brauche ich hier gar nicht weiter auszudehnen. Aber die Impfkampagne, die dann irgendwann gestartet worden ist, ich habe sie nicht gesehen und irgendwann kamen dann die Plakate, für die ein Heidengeld ausgegeben worden ist, wo ich sage, ja, schön, aber damit würde ich mich nicht impfen lassen, wenn ich jetzt jemand wäre, der da kritisch stehen würde. Das ist zu wenig Information, das ist zu wenig Druck auch auf der Sache. Warum? Also ich habe im Kino zum Beispiel, war 2-3 Mal im Kino, als die Impfkampagne loslief, da gab es keine Werbung. Da muss ich vor jedem Kinofilm eine Werbung davor schalten. Ich muss in jeder Zeitung das publizieren. Habe ich nicht genug gesehen und ich glaube, das wäre das, was ich mir am meisten wünschen würde, eine bessere Kommunikation über die Vorteile, ohne die Nachteile zu verschweigen.
Ja, bin ich bei dir. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Ja, wenn wir keine weiteren Wünsche dir erfüllen können, dann würde ich mal weitergeben an Alex.
Ja, mir bleibt auch nur, Marc, mich nochmal zu bedanken für das Gespräch, für dieses Interview. glaube, wir haben sehr schön Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den privaten Versicherern und den gesetzlichen Trägern verstanden und einiges über New Work gelernt in dem Zusammenhang. Jetzt noch ein kleiner Service für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man zu einem dieser Themen mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
Also am besten kann man mich erreichen, indem man bei LinkedIn nach meinem Namen sucht. Dann wird man eine sehr ausführliche, wie sage ich immer so schön, Repräsentanz finden, in der sehr viele Informationen drinstecken. Da habe ich aber eine ganz große Bitte. Ich lehne grundsätzlich nahezu jeden Kontakt, der keine Nachricht schreibt, ab. Das heißt, entweder geht über die Webseite rein und schreibt bei eurer Kontaktanfrage eine freundliche Nachricht dazu. Ihr habt den Podcast gehört, ihr wollt mal zu diesen und jenen Themen austauschen. Dann funktioniert das. Geht übrigens auch auf dem Smartphone, ist so ein bisschen tricky, muss man auf die drei Punkte gehen und die Nachricht anreichern. Aber schreibt mir gerne was dazu, dann seid ihr auch sicher, dass ihr durchkommt. Und für spannende Kontakte und spannende Ideen, die man gemeinsam diskutieren kann, das wisst ihr aus der Vergangenheit, bin ich immer zu haben. An welchem Ort auch immer. Ob nun in Hamburg, Berlin, in Essen, in Bonn, in München. Wir werden da einen Ort finden.
Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Sebastian, Olli, Herbert. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und kommentiert und gebt uns Feedback. Danke.